Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Tomorrow never die, der Morgen stirbt nie und die Hoffnung zuletzt. In James Bond-Filmen, das ist über den Titel von einem James Bond-Film, mag das wohl so sein. Das Gute siegt, Bond, der Held, schrottet zwar seine superteuren Autos, aber bleibt unkaputtbar. Das Happy End ist absolut gewiss. Auch der Bergdoktor im ZDF glaubt, der schafft es in 90 Minuten, die Probleme zu lösen und auf den Punkt zu bringen. Das Leben aber, im richtigen Leben, bei dir und bei mir, sieht es doch, wenn wir ehrlich sind, oft ganz anders aus. Auch wenn die Hoffnung zuletzt stirbt, sie stirbt. Ich saß an meinem Schreibtisch, habe gerade die Bibelstelle aufgeschlagen, mit der Vorbereitung für diese Predigt begonnen, da erreicht mich die Nachricht vom Tod der Franziska Stocker-Schwarz, Pfarrerin unserer Landeskirche, Direktorin des Bibelmuseums, unsere Geschäftsführerin bei der Württembergischen Bibelgesellschaft, in deren Beirat ich war. Eine langjährige Weggefährtin, verstorben. Und von wegen, der Morgen stirbt nie. Der Kampf gegen die heimtückische Krebskrankheit verloren. Der Strohhalm der Hoffnung, dass die letzte Therapie doch noch anschlägt. Er hat nicht gehalten. Unsere Möglichkeiten reichen nicht aus, dem Sterben, dem Entsetzen dieser Welt irgendetwas entgegenzusetzen. Hüten wir uns, diesen Schmerz, die Erfahrung der Auswegslosigkeit, der Ohnmacht, der Dunkelheit und der Leere unbedacht mit einem Schwamm wegzuwischen. Auch wenn es ein Schwamm getränkt mit frommen Sprüchen wäre, halten wir ihn aus, den Schmerz, das Leid, den Zweifel, die Haltlosigkeit, den Verlust, auch an Gewissheit. Es ist eine Realität. Und ihr Lieben, die ältesten Handschriften des Markus-Evangeliums muten uns ein Ende zu, das auch angesichts des Ostermorgens dieses Entsetzen kennt. Es wird von Frauen berichtet, die am Grab Jesu waren, dieses leer fanden, von einem Jüngling angesprochen wurden. Und dann lesen wir, er sagt ihnen, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehe nach Galiläa. Da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat, und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Das ist die Wirklichkeit und Realität auch unseres Lebens. Die Männer und Frauen, die zur Jüngerschar Jesu gehörten, tief erschüttert und verunsichert. Furcht und Zittern hat sie ergriffen. Auf Karfreitag kommt nicht gleich Ostermorgen. Da ist der Karsamstag, ein Tag der tiefsten Verunsicherung und Erschütterung. Kein gutes Ende, Schrecken, Furcht, Gottlosigkeit, Gottverlassenheit. Wenn wir mal ehrlich sind, das österliche Licht des Ostermorgens überstrahlt nicht alle Situationen unseres Lebens. Es strahlt, aber nicht immer in unser Herz, so dass wir dort schon Licht und Helligkeit hätten. Es gibt sie auch, die dunklen Stunden. Von wegen, der Morgen stirbt nie. Und deshalb ist es so tröstlich, diese Wirklichkeit auch in der Bibel zu finden. Verbunden mit der anderen Wirklichkeit, dass er lebt. Und ich muss euch noch einen weiteren Teil als den Predigtext aus diesem 21. Kapitel des Johannesevangeliums erzählen. Da wird geschildert, dass die Jünger in den Norden Israels geführt werden, nach Galiläa, an den See Genezareth. Ostern ist gerade vorüber. Die Jünger haben Jerusalem verlassen und sind in ihre Heimat zurückgekehrt. Die Botschaft der Auferstehung hat sie erreicht. Der Auferstandene ist ihnen begegnet. Aber Aufbruchsstimmung suchen wir vergebens. Zukunft erhoffen die Jünger in ihrer Vergangenheit, in den Sicherheiten ihres früheren Lebens, in ihrer Tätigkeit als Fischer. Simon, den Jesus Petrus nannte, der Fels, der sagte in die Runde seiner Freunde: Ich gehe fischen. Mit der Fischerei sind wir durchs Leben gekommen, das Handwerk verstehen wir. Lasst uns auf das bauen, was uns vertraut ist, auf das, was wir mit unserer eigenen Hände Arbeit schon gepackt haben und wieder packen werden. Und wie im Chor stimmen alle anderen mit ein: Wir kommen mit. Und dann heißt es im Text, sie gingen hinaus, stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. In der Nacht, in der alles so vertraut war, so wie früher, so alltäglich, fingen sie alle zusammen nichts. Gar nichts. Nicht nur eine Nacht umsonst um die Ohren geschlagen, sondern Misserfolg, Versagen, Ohnmachtserfahrung auf der ganzen Linie, gähnende Leere, nicht nur in den Netzen. Nicht einmal auf ihr Händehandwerk, ihre Händearbeit können sie noch bauen. Und dann lesen wir, als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Als es schon Morgen wurde, nach dieser Nacht, steht Jesus am Ufer. Der Auferstandene steht am Ufer nach einer dunklen Nacht, unseres vergeblichen Bemühens, unserer bedrängenden dunklen Stunden, der tiefen Erschütterungen unseres Lebens. Der Auferstandene kommt hinter die verschlossenen Türen unserer Angst, durch die dicksten Mauer unserer Bedrängnis und unserer Trauer, unserer Ohnmacht. Er ist da, auch wenn wir uns vor Schmerz und vom Leid schon selbst nicht mehr spüren. Warum sollte es uns anders gehen als den Jüngern an diesem Morgen? Von ihnen heißt's, und sie erkannten nicht, dass er da war, dass es Jesus war. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer und fragt sie: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Der Auferstandene redet die Gestandenen oder besser die gestrandeten Männer mit Kinder an. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Eine Demütigung, eine Erniedrigung, diese Anrede? Männer, was war das denn? Wäre ja auch keine bessere Form. Mit dieser Anrede Kinder löst Jesus bei seinen Jüngern, die ihn immer noch nicht erkennen, einen Flashback, eine Rückblende nach der anderen aus. Erinnerungen an ihre Zeit mit Jesus, die Sache mit den Kindern. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, lasset die Kinder zu mir kommen. Die Sache mit dem Netz, das sie auf seinen Befehl zur rechten Seite des Bootes auswerfen und voller Fische ist. Die Sache mit den Broten und den Fischen, von denen über 5000 Menschen satt wurden. Die Sache mit dem Brotbrechen, der Einladung zum Mahl mit ihm, an den Tisch mit ihm, das Brot des Lebens von ihm. Es ist der Herr. Nach diesen Rückblenden kommt einer der Jünger drauf, sagt: Jawohl, das ist er. In Erinnerung an all das, der Stein vom Grab ist weg, der Tod besiegt, der Herr, der Meister lebt. Wir brauchen immer wieder aufs Neue diese Erinnerungen, diese Geschichten, die uns aufschauen lassen, erkennen und bekennen lassen: Es ist der Herr. Als es Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Petrus mit seinem Temperament, seiner Leidenschaft, seinem Eifer, seinem Ehrgeiz war übrigens wieder der Erste. Er wollte vorne dran sein. Er hat es eilig, besonders eilig, ans Ufer zu seinem Meister zu kommen. Er will eben immer noch vorne mitspielen. Er ist sich treu geblieben. Und am Ufer an das er kommt, als erster brannte ein Holzfeuer. Den Geruch des Holzfeuers. Vielleicht habt ihr es auch in der Nase. Den Geruch vergisst man nicht. Gerüche führen zu den nachhaltigsten Erinnerungen in unserem Leben. Menschen, die auch in eine Demenz verfallen, bleiben häufig bei ihren Gerüchen und bei den Speisen ihrer Kindheit. Gerüche prägen sich tief ein. Gerüche. Der Stein des Felsengrabs war weggerollt. Jesus lebt. Aber dieser Geruch des Feuers, um die sich greifende Erinnerung auf die Seele und das Herz des Petrus, da legt sich ein schwerer Stein, ein Stein des Versagens in jener Nacht, als er Jesus doch so nahe bleiben wollte. Der Stein der Verleugnung seines Herrn, für den er sogar das Schwert gezogen hat, kämpfen und bis ins Gefängnis, ja in den Tod gehen wollte. Der Geruch des Feuers lässt all das wieder lebendig werden. Was in jener Nacht im Schein des Holzfeuers im Innenhof des Palastes passiert ist. Was für eine Situation für diesen Petrus. Der, den er am Holzfeuer verleugnet hat, von dem er angab, ihn nicht zu kennen, mit ihm nichts zu tun haben zu wollen, begegnet ihm und der Geruch des Feuers liegt in der Luft. Was für eine Spannung. Was für ein Moment. Alles kommt wieder hoch. Die Scham, die Trauer, das Versagen, der Schmerz, die Schuld. Und sie belasten die Beziehung, seine Beziehung zu Jesus. Was wird Jesus ihm auftischen? Was nachtragen? Und Jesus bereitet ihnen das Frühstück am Feuer. Ich habe euch Essen zubereitet. Kommt, es ist alles bereit. Kommt, greift zu, stärkt euch. Wie schwer dem Petrus wohl der geräucherte Fisch an diesem Morgen im Magen gelegen haben mag. Kennt ihr das auch? Diese beklemmende und bedrückende Last, das Belastende, das zwischen einem steht, zwischen Menschen unfrei macht, Beziehungen stört, ja geradezu auch zerstören kann. Und dann lesen wir, als sie gegessen hatte, sagte Jesus zu Simon, Simon, Sohn des Sohn Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Er antwortete ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, führe meine Lämmer zur Weide. Dann fragte er ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Zum dritten Mal fragte er ihn, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, weil er ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er sagte zu Jesus, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und da sagte Jesus zu ihm, führe meine Schafe zur Weide. Amen, Amen, das sage ich dir. Als du jung warst, hast du dir selbst den Gürtel umgebunden. Du bist dahin gegangen, wo du hin wolltest. Aber wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Dann wird ein anderer dir den Gürtel umbinden. Er wird dich dorthin führen, wohin du nicht willst. Und mit diesen Worten deutete Jesus an, wie Petrus sterben und dadurch die Herrlichkeit Gottes sichtbar machen würde. Und dann sagte Jesus zu Petrus, folge mir nach. Und dann, nachdem sie gegessen hatte, geht der Auferstandene auf Petrus zu. Er lässt ihn nicht mit diesem belasteten Gewissen, dieser erdrückenden Situation, dieser beschämenden Erfahrung einfach stehen. In jener Nacht, als der Hahn krähte, sah Jesus Petrus schon liebevoll an. Das steht ausdrücklich in dem Text. Er wendet sich ihm zu, auch wenn er geht. Und jetzt spricht er ihn an. Simon, Simon des Johannes, hast du mich lieb? Er geht mit ihm zurück an den Anfang der Berufung, zurück zu dem Simon, dem Sohn des Johannes, dem Fischer am See. Simon, hast du mich lieb? Mehr als alle andere? Und jetzt ist interessant, im Text steht für dieses Wort Liebhaben der Begriff Agape. Steiler Einstieg in ein Gespräch. Agape, Liebe wie Gott, bedingungslos, voraussetzungslos, alles umfassend und das noch mehr als all die anderen. Geht das? Ich denke an unsere Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Überfordert uns das nicht? Ist nicht genau daran Petrus gescheitert, an seinen hohen Ansprüchen, an seinem Eifer für seinen Herrn? Jesus klagt Petrus nicht an, nichts hält er ihm vor. Er ist nicht nachtragend, aber er geht ihm nach, mit und in seiner Liebe. Seine befreiende Liebe, die Liebe Gottes, die Agape, trägt er uns nach. Die Frage Jesu nach der Liebe ist die Frage danach, ob er, Simon, ob wir, ob du, ob ich, Werner, Johannes, Petra, Karin, wie immer wir heißen, ob wir ihn seine göttliche, allumfassende, bedingungslose, befreiende Liebe brauchen. Brauchst du mich? Ja, Herr, deine Liebe brauche ich, Gottes Liebe brauchen wir. In Jesus, dem Gekreuzigten und dem Auferstandenen, hat sie für uns Gestalt angenommen, ist Fleisch geworden, hat Gesicht bekommen, ist in Jesus Christus uns in dieser Bedrängnis nahegekommen, in diesen tödlichen Riss der Welt getreten und hat den Tod und die Wurzeln allen Todes durch seinen Tod überwunden. Hast du mich lieb? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Im Text wird hier nicht wiederum, bei der Antwort des Petrus wird im Text nicht der Begriff Agape verwendet, sondern der Begriff Philia, die Freundesliebe. Petrus antwortet mit der Freundesliebe. Ja, Herr. Und wieder fragt Petrus, hast du mich lieb? Und wieder verwendet er das zweite Mal den Begriff Agape, Gottesliebe. Und Petrus antwortet mit Philia, der Freundesliebe. Bei der letzten Frage steht für Jesus Frage, hast du mich lieb? Philia. Er geht auf die Augenhöhe Petrus. Philia, hast du mich lieb? Ich habe mich gefragt, ist Simon auf die Frage seines Herrn, dem Auferstandenen, etwas schuldig geblieben mit dieser seiner Antwort? Gerhard Terstegen, wir kennen ihn als Liederdichter, als protestantisch-pietistisch geprägter, mystisch, in einer mystischen Frömmigkeit lebender Liederdichter. Der hat fast auf den Tag genau vor 300 Jahren, es war Gründonnerstag, der 13. April 1724, einen Brief geschrieben. Einen Brief an seinen Herrn und Meister. Sein Brief beginnt er, meinem Jesu, ich verschreibe mich dir, meinem einigen Heiland und Bräutigam Christo Jesu, zu deinem völligen und ewigen Eigentum. Und als Tinte für diesen Brief verwendet Terstegen sein Blut. Mit seinem eigenen Blut schreibt Terstegen diesen Brief. Was für eine Hingabe. Aber ohne Gottes Hingabe in Jesus Christus für uns könnten wir noch so viele Briefe mit unserem Blut unterschreiben, wenn er nicht seins gegeben hätte. Was für eine Treue, aber ohne Gottes Treue in Jesus Christus blieben wir haltlos. Nicht wir, sondern er hält uns. Wir brauchen seine Liebe, seine Langmut, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, das Geschenk seiner Vergebung, seinen Zuspruch, du bist mein, seine Verheißung, seinen Segen. Wir brauchen ihn. Kinder, habt ihr nichts zu essen? In der Todesstunde Jesu hat Gott selbst den Vorhang im Allerheiligsten im Tempel zerrissen. Und auch da steht etwas Bemerkenswertes. Von oben nach unten. Der Vorhang, der Zugang zum Allerheiligsten zerrissen von oben nach unten durch göttliches Eingreifen und nicht durch menschliche Anstrengung. Was für eine Botschaft. So wälzt auch er, Jesus, den Stein auf Petrus Herz weg, auf unseren Herzen weg und setzt uns wieder neu in die Beziehung und darüber hinaus, er gibt uns einen Auftrag. Er überträgt uns Verantwortung, gibt eine Platzanweisung, schenkt Berufung. Weide meine Lämmer, engagier dich in meinem Reich, einem anbrechenden Reich. Sorge für meine Gemeinde. Übrigens, es sind nicht unsere Gemeinden. Es ist nicht unser CVJM, den wir das Leben einhauchen, die wir am Laufen halten. Euer CVJM ist seine Gemeinde. Unsere Gemeinde, in die wir gehen, ist seine Gemeinde. Wir sind sein. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wir betreten auch heute in schwierigen, herausfordernden Zeiten, mitten in gewaltigen Umbrüchen, kein Niemandsland. Auch nicht in der Kirche, auch nicht in unseren Gemeinden, sondern Gottes Land. Als es Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Am Ufer steht der Auferstandene, er, der Heiland. Er bringt das Heil in diese zerrissene Welt. In ihm ist diese Welt bereits gerettet und erlöst, der Tod überwunden. Und zu ihm ans Ufer treten heißt Heilland betreten. Heilland betreten, mitten in dieser Zerrissenheit. Was wir von und durch ihn empfangen, das können wir teilen, davon können wir weitergeben, davon zeugt die Osterbotschaft. Und wenn ihr auf den Friedhöfen blast, dann ist es das an der Anklang und das Erklingen dessen, der kommt und den Sieg behält. Deshalb die eindringliche, dreimalige Frage an Simon, ich formuliere sie jetzt mal so, brauchst du mich? Meine göttliche, befreiende Liebe, die Liebe, die zurückbringt, die neue Hoffnung schenkt, die, durch die wir auch in unserer kleinen Kraft und Schwäche seine Stärke erfahren. Unsere Bedürftigkeit, deine Bedürftigkeit und meine Bedürftigkeit, sie sind kein Makel, sie sind das Gefäß für Gottes Liebe und seine Fülle. Treten wir in seine Gegenwart mit dem Gefäß, das wir sind, im Empfangen dessen, was er uns schenkt, und werden stille.